SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Tina Siegmann. Einen Monat nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal herrscht im Kreis Ahrweiler noch immer der Ausnahmezustand. 133 Menschen haben ihr Leben verloren, fast 700 Menschen wurden verletzt und noch immer werden Menschen vermisst. In dieser Situation wird der Druck auf Landrat Pföhler von der CDU immer größer. Ihm wird vorgeworfen, am Abend der Flutkatastrophe zu spät Katastrophenalarm ausgelöst zu haben. Hätte er das früher gemacht, hätten dadurch möglicherweise Menschenleben gerettet werden können. Dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz. Jetzt wächst auch der politische Druck. Die Grünen-Fraktion im Kreistag von Ahrweiler hat den Landrat heute aufgefordert, bis zur Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch zurückzutreten. Für den Fall, dass er das nicht tut, haben die Grünen ein Abwahlverfahren beantragt. SWR1-Moderatorin Steffi Stronzig hat Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Landrat in den kommenden Tagen zurücktritt.
Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich und zwar aus finanziellen Gründen. Wenn zum Beispiel ein Minister zurücktritt, dann ist er finanziell abgesichert. Ein Landrat dagegen muss mit deutlichen finanziellen Einbußen bei seiner Altersversorgung rechnen und deswegen gibt es das in der Praxis so gut wie nie, dass ein Landrat zurücktreten würde.
Warum muss der Landrat bei einem Rücktritt mit finanziellen Einbußen rechnen, der Minister aber nicht?
Naja, das hängt mit der rechtlichen Stellung zusammen. Der Minister ist quasi wie ein Angestellter und kann damit jederzeit selbst kündigen oder gekündigt werden. Der Landrat dagegen ist ein Beamter, und zwar ein sogenannter Wahlbeamter. Das heißt, durch die Wahl zum Landrat haben ihn die Bürger zum Beamten gemacht. Und dann steht ihm für seine Amtszeit auch eine Beamtenpension zu. Wenn er aber jetzt von seinem Landratsamt zurücktreten würde, dann ist das so, als ob er auch als Beamter zurücktreten würde. Und wenn er kein Beamter mehr ist, dann kann er auch keine Beamtenpension mehr bekommen. Bedeutet in der Praxis, er würde in der Rentenversicherung nachversichert werden und das, was er daraus später für die Altersversorgung bekommt, ist je nach Fallkonstellation weniger bis deutlich weniger. Etwas anderes wäre es jetzt, wenn Landrat Pföhler abgewählt werden würde, dann würde er seine Pension behalten.
Die Grünen haben ja so eine Abwahl schon mal beantragt für kommende Woche. Wie würde das dann ablaufen?
Grundsätzlich ist eine solche Abwahl eines Landrats an ziemlich hohe Hürden gekoppelt. Die Details regelt die rheinland-pfälzische Landkreisordnung und die besagt, Voraussetzung ist, 2/3 des Kreistags müssen das erstmal beschließen. Das heißt, neben den Grünen müssen auch andere Fraktionen im Kreistag und auch Mitglieder der CDU-Fraktion für die Abwahl des CDU-Landrats stimmen. Das dürfte spannend werden. Ja, und wenn diese Hürde genommen ist, dann muss die Abwahl auch noch organisiert werden. Das heißt, die Bürger im Kreis Ahrweiler müssen zur Urne und darüber abstimmen, ob ihr Landrat Jürgen Pföhler gehen soll oder bleiben darf. Und wenn sich eine Mehrheit der Bürger im Kreis Ahrweiler gegen ihn ausspricht, dann ist er abgewählt. So einen Fall hat es nach meinen Recherchen in Rheinland-Pfalz noch nie gegeben. Aber an der Wahl müssen sich mindestens 30% der Wahlberechtigten beteiligen. Und in Zeiten, in denen die Menschen im Kreis Ahrweiler gerade ganz andere Sorgen haben, könnte das eine echte Herausforderung werden.
Die Flutkatastrophe hautnah miterlebt hat Rebecca Arnoldi-Heimansfeld aus Dernau in der Verbandsgemeinde Altenau. Wie viele andere Betroffene fängt sie jetzt erst an zu verstehen, was genau in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli passiert ist. SWR1-Reporterin Jessica Pfeiffer.
Als die Flut kommt, sind Rebecca Arnoldi-Heimansfeld und ihr Ehemann in ihrem Haus in Dernau in der Verbandsgemeinde Altenahr. Das Haus liegt direkt am Ortseingang, kurz hinter einer Tankstelle. Sie haben einen direkten Blick auf die Ahr.
Meine Eltern in Altenburg hatte ich kurz noch Kontakt. Die meinten nur, es wird schlimmer als 2016. 2016 wussten wir nur, okay, 3,16 Meter, es soll 5 Meter werden. Dann hat man so spekuliert die ganze Zeit, okay, in Altenburg sieht es jetzt so aus, dann wird es in Dernau höchstens vielleicht den Keller überfluten. Okay, wenn es schlimm ist, dann das Erdgeschoss.
Keller und Erdgeschoss laufen sofort voll mit Wasser. Arnoldi Heimansfeld, ihr Mann und ein Freund retten sich zunächst ins Obergeschoss. Als das Wasser immer weiter steigt, klettern sie über die Flachdächer zu ihrem Nachbarn, dessen Haus höher liegt. Als das Wasser schließlich bis zu den Regenrinnen geht, überlegen sie, was sie noch tun können.
Was ist, wenn wir schwimmen müssen, überlebst du eigentlich nicht. Was ist, wenn wir auf den Dächern sitzen müssen? Und dann haben wir ehrlich gesagt nur noch gebetet, weil wir machtlos sind.
Mit der steigenden Flut wächst auch die Angst um ihre Familie. Arnoldi Heimansfeld denkt an ihre Eltern, die im 6 Kilometer entfernten Altenburg an der Ahr leben. Dort kam die Flut zuerst an.
Ich habe eigentlich gedacht, wenn es bei uns so ist, dann sind meine Eltern nicht mehr da. Kann ich mich schon drauf einstellen.
Als das Wasser aufhört zu steigen, können Arnoldi Heimansfeld und die anderen auf die Terrasse gehen. Dort werden sie von einem Rettungshubschrauber abgeholt. 4 Wochen sind seither vergangen. Die 26-Jährige fängt jetzt erst an zu verstehen, was sie in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erlebt hat. Ihre Gefühle fahren Achterbahn.
Auf der einen Seite bin ich immer noch mega, mega froh und glücklich, dass es mir, meinem Mann, meiner Familie gut geht, dass wir körperlich auch Freunde da gut rausgekommen sind. Und dann wiederum, wenn ich die ganze Unterstützung mitbekomme, dann muss ich fast wieder heulen, weil ich so bewegt bin. Und natürlich aber auch heulen, weil ich Abschied nehme. Abschied von der Heimat, von dem alten Zuhause, von Erinnerungen, die weg sind.
Mittlerweile konnten sie und ihr Mann in die leerstehende Wohnung eines Arbeitskollegen einziehen. Ihr Haus in Dernau muss abgerissen werden. Ob sie jemals wieder ins Ahrtal zurückkehren will, das weiß Rebecca Arnoldi Heimansfeld heute noch nicht.
Pastor Heiko Markwatzen aus Ahrweiler ist seit der Flutkatastrophe als Seelsorger unterwegs. Er trifft auf Menschen, die in dieser Nacht in wenigen Minuten alles verloren haben. Ihnen zuzuhören und sie in ihrem Leid nicht alleine zu lassen, das ist Markwatzen wichtig. Keine leichte Aufgabe für den Priester der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr Ahrweiler. Ursula Bartzen hat ihn in Walpurzheim getroffen.
Heiko Markwatzen ist in den Straßen von Walpurzheim unterwegs. In Jeans und schweren Stiefeln bleibt der Geistliche immer wieder vor zerstörten Häusern stehen, fragt, wie es den Menschen geht.
Alles okay?
Natürlich.
Kommen Sie gut voran?
Markwatzen geht weiter. Nur das Kollar, also der weiße Kragen, zeigt, dass er als Priester unterwegs ist. Das bringe ihm nicht unbedingt immer Sympathiepunkte ein, erzählt der 34-Jährige. Der katholische Pastor ist auch noch nicht lange unterwegs, da ruft ihm ein Mann zu, nimm lieber eine Schippe in die Hand. Heiko Markwatzen geht auf ihn zu und spricht mit ihm. Er kann verstehen, dass die Menschen hier gereizt reagieren.
Ich sehe aber momentan unseren Teil als Kirche da auch in den Dingen, dass wir einfach auch bei den Leuten da sind und ihnen versuchen, ein offenes Ohr zu schenken. Und da, wo wir praktisch anpacken können, natürlich auch praktisch anzupacken, aber auch so ein bisschen Streichleinheiten für die Seele zu bieten. Wenn das bei den einen gut angenommen wird, bei anderen halt momentan verständlicherweise auch nicht. Aber das ist völlig okay.
Der Geistliche will noch bei einem Ehepaar vorbeischauen, das er bei seinem letzten Besuch kennengelernt hat. Er trifft die beiden mit Verwandten auf der Terrasse an.
Abgesehen von der Wut, die Lage.
Geht rauf und runter. Es gibt Tage, da können wir lachen, da können wir Kaffee trinken.
Dann beginnt Edith Wahrlich von der Katastrophennacht zu erzählen.
Unser Haus ist hier in der ersten Reihe. Ich habe mit meiner Tochter eine ganz furchtbare Nacht hier verbracht und das war das Gefühl zu sterben. Und es kommt jetzt immer mehr das Gefühl der Dankbarkeit auch, dass wir nicht gestorben sind, weil wir eben wissen, wie viele Menschen verstorben sind und ganz elendig die Nacht verbringen mussten.
Heiko Markwatzen hört zu, fragt interessiert nach und nimmt sich für all das sehr viel Zeit. Auch für Andreas Fassbender. Der Familienvater erzählt von seiner Tochter, die schrecklichen Erlebnisse in einem Bild verarbeitet hat.
Dass die schöne heile Kinderwelt sozusagen in Trümmer gegangen ist. Die schöne Wohnung, das schöne Haus, der schöne Garten, alles ist weg. Nachdem sie dieses Bild gemalt hat, da ging es ihr dann besser.
Am Ende des Tages hat Heiko Markwatzen viele tragische, aber auch gute Geschichten von Helfern, Betroffenen, Walpurzheimern und Angereisten gehört. Geschichten, die auch er als Seelsorger erstmal verarbeiten muss.
Also es war in den ersten Tagen hart und auch emotional sehr belastend. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Das ist was, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger, glaube ich, immer selbst auch sehr gut nach uns schauen müssen, dass wir, wie die Leute, die körperlich arbeiten, bei Kräften bleiben. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vergleichbar.
Auch in Trier-Ehrang haben Menschen immer noch alle Hände voll damit zu tun, sich um die Flutschäden und deren Beseitigung zu kümmern. 700 Häuser sind in dieser Nacht dort überflutet worden. Und während die Erwachsenen immer noch an der Schadensbeseitigung arbeiten, können die Kinder sich in einem Sommercamp des Ehranger Sportvereins erholen. Eva Schmidt-Lambi war dort zu Besuch.
Volleyball spielen, Fußball spielen und malen. 4 Tage lang, so sollen sich die Kinder aus Trier-Ehrang ein bisschen ablenken. Denn das Zuhause, das sie kennen, gibt es so nicht mehr, wie die 10-jährige Felina erzählt, die direkt am Fluss an der Kill lebt.
Zu Hause ist alles zerstört, auch vom Garten, und da kann man halt nichts machen. Und ich war auch schon in den letzten Wochen in Freizeiten oder in Camps und deswegen bin ich jetzt auch hier. Das ist halt auch für die Hochwasserbetroffenen und Helfer, und ich finde das einfach schön, dass auch viele Leute so unterstützen.
Die Kinder hier sind zwischen 4 und 12 Jahre alt. Eingeladen sind auch Helferkinder wie der 9-jährige Finn. Er hat nach eigenen Angaben selbst nach dem Hochwasser beim Aufräumen geholfen und, wie er stolz erzählt, von seinem eigenen Taschengeld die Mariensäule in Trier für eine Nacht für die Flutopfer leuchten lassen.
Und dann wollte ich da auch helfen. Und vor allem ist mein Vater Rettungssanitäter und ich will Notarzt werden. Und da ist es auch schon ein sehr großes Ding, den anderen Leuten zu helfen.
Der Fußballverband Rheinland hatte die Initiative zum Camp gestartet und unterstützt die Teilnahme der Kinder mit 10 Euro pro Tag pro Kind. Zur Verpflegung gibt es zudem Spenden von Firmen und Helfern. Dem Sportverein SV Erang war es nach eigenen Angaben sehr wichtig, das Sommercamp anzubieten, auch wenn viele aus dem Sportverein selbst vom Hochwasser betroffen seien, erzählt Alois Reichert aus dem Vorstand.
In der ersten Woche, anderthalb Wochen, wäre das hier unmöglich machbar gewesen. Aus dem Vorstand sind von 12 Vorstandsmitgliedern bei uns auch 6 bis 7 sehr stark betroffen. Ja, wir haben genügend Helfer bekommen alles und es ist natürlich im Moment alles ein bisschen angespannt, ja, aber im Endeffekt lachende Kinder, zufriedene Kinder, wird dann Lohn genug sein.
Lachende Kinder gibt es hier auf jeden Fall und sie können das Hochwasser sogar ein bisschen vergessen.
Ich bin mir bewusst, dass es schlimm ist und schlimm war, aber man muss halt auch an was anderes denken, als immer nur da dran.
Heute habe ich mal dieses ganze Thema vergessen. Ich war heute Morgen noch einmal im Haus, aber ich habe das so an mir vorbeigehen lassen.
Letzte Woche Montag hat für tausende junge Menschen das Ausbildungsjahr begonnen. Soweit, so normal. Aber alles andere als normal ist das dieses Jahr für die rund 300 Handwerker-Azubis im Ahrtal. Durch die Flutkatastrophe sind viele Betriebe entweder beschädigt oder völlig zerstört. Und die, die noch arbeiten können, müssen sich durch eine beispiellose Schadenslage kämpfen. Handwerks-Azubis am Limit. Und das vom allerersten Tag an. Christian Giese-Kessler hat einen frisch gebackenen Heizungs- und Sanitär-Azubi aus Bad 9a Ahrweiler getroffen.
Wie die Flex funktioniert, hat er schon mal gelernt. Jonas Feist, 18 Jahre, groß, blond, ein bisschen schlaksig und nach den ersten knapp 2 Wochen seiner Ausbildung ganz schön mitgenommen.
Also am Anfang habe ich das halt eigentlich gar nicht realisiert. Und ich habe gar nicht realisiert, dass ganz Kreis Ahrweiler prinzipiell eine neue Heizung braucht. Und das wurde mir dann erst so richtig klar, als ich dann meine Ausbildung begonnen habe und dann wirklich mal den ganzen Schaden quasi in den ganzen Kellern gesehen habe. Das ist definitiv ein krasses Gefühl.
Heute arbeitet er in einem winzig kleinen Heizungskeller. Notbeleuchtung, das Wasser steht immer noch teilweise bis zu den Knöcheln. Die komplett zerstörte Heizanlage muss hier irgendwie raus. So oder so ähnlich hat bislang praktisch jeder Ausbildungstag ausgesehen.
Es ist natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist kein leichter Start. Wird halt direkt ins kalte Wasser wortwörtlich geworfen. Es ist schwer mit umzugehen, wenn man vor der Heizung steht und keine Ahnung hat, wohin mit sich.
Verständlich. Normalerweise lernt man an den ersten Tagen, wo die Kaffeemaschine steht, wo man die Urlaubsanträge abgibt und räumt vielleicht mal das Lager von links nach rechts. Für Jonas Feist waren diese letzten Tage eher ein Blindflug mit Vollgas.
Erstmal muss man halt einfach zugucken, so schnell wie möglich aufnehmen und dann, wenn man irgendwas schon weiß, dann das beim nächsten Mal den Schritt dem Chef schon wegnehmen und einfach helfen, man kann die Werkzeuge parat haben. Allerdings macht es auch Spaß.
Und das mit dem Spaß meint er wirklich ernst, denn trotz der schwierigen Umstände kann er seinem Ausbildungsstart bei der Firma Wershofen was abgewinnen.
Ja, das macht den Start zwar eigentlich nicht leichter, allerdings finde ich es auch irgendwo, kennt man die Leute und die Mitarbeiter viel besser kennen, weil man viel mehr im Kontakt steht und viel mehr mit verschiedenen Leuten raus muss und das finde ich an sich eigentlich ganz cool, dass ich die Leute viel besser kennenlerne und die verschiedenen Mitarbeiter.
Und noch ein Vorteil, nach diesen ersten Tagen kann den Azubi aus Bad 9a Ahrweiler sicherlich so schnell nichts mehr schocken.
Auch die Unternehmen im Kreis Ahrweiler haben schwere Schäden erlitten. Wie schwer, hat Jessica Pfeiffer recherchiert. Frau Pfeiffer, um wie viele Betriebe geht es?
Die Handwerkskammer Koblenz sagt, dass etwa 600 handwerkliche Betriebe von der Flut betroffen sind. Für viele Betriebe bedeutet das jetzt einen Totalschaden, denn bei vielen Unternehmen stehen die Maschinen im Erdgeschoss und die Erdgeschosse und Untergeschosse sind voll Wasser gelaufen und deswegen sind viele Maschinen jetzt völlig zerstört und können nicht mehr repariert werden. Laut Handwerkskammer läuft aktuell aber noch die Schadensermittlung. Man geht aktuell davon aus, dass die Schadenssumme pro Betrieb bei durchschnittlich 500.000 Euro liegt. In einigen Betrieben sind aber auch noch Statiker unterwegs und wenn diese Betriebe abgerissen werden müssen, dann könnte die Schadenssumme natürlich noch um einiges steigen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ja gesagt, dass es einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro geben soll. Und an dieser Summe könnte man also sehen, wie groß die Zerstörung ist.
Und welche Branche ist dabei besonders hart getroffen?
Besonders schwer hat es jetzt die Hotellerie und Gastronomie. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz sind etwa 2/3 aller Betriebe im Kreis Ahrweiler betroffen. Besonders schlimm ist die Situation jetzt in Bad Neuenahr-Ahrweiler, denn da sind ganz viele Keller und Untergeschosse vollgelaufen und auch da bedeutet das für die Betriebe Totalschaden. Die DEHOGA schätzt, dass es etwa 6 bis 12 Monate dauern wird, bis die Betriebe wieder aufmachen können. Laut DEHOGA ist jetzt die eine Herausforderung, die Betriebe wieder so aufzubauen, dass Gäste kommen können. Die andere Herausforderung ist aber auch die Infrastruktur. Denn die Hotels und Gaststätten sind ja auch von einer intakten Wasser-, Strom- und Gasversorgung abhängig. Und erst wenn das wieder klappt, können dort wieder Menschen leben und auch Gäste empfangen werden.
Machen die Eigentümer und die Unternehmer denn jetzt alle weiter oder geben da noch viele auf?
Das ist noch nicht ganz eindeutig, weil auch noch nicht alle Betriebe begutachtet wurden. Einige wollen wieder aufmachen und es gibt auch einzelne Beispiele, wo Betriebe schon neue Maschinen bestellt haben und in den kommenden Monaten wieder produzieren wollen. Bei anderen Unternehmen stellt sich natürlich auch die finanzielle Frage und die muss erst noch mit den Versicherungen abgeklärt werden. Andere Betriebe wie kleinere Bäckereien oder Metzgereien haben auch gesagt, dass die Inhaber schon ein gewisses Alter erreicht haben und auf die Rente zugehen und sich dann nochmal die Frage stellt, ob man in diesem Alter nochmal so viel Geld in die Hand nehmen und etwas Neues aufbauen möchte.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.